بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag.
عليكم ورحمة الله.
Wir machen weiter إن شاء الله تعالى mit diesem Werk. Noch eine kurze Ergänzung zum letzten Mal. Wir haben ja über die Kindererziehung geredet, bevor wir dann zum heutigen Thema kommen. Zwar sagte der Autor: Und wisse, die Speisen sind wie Heilmittel. Ihr Zweck ist es, den Körper zur Anbetung Allahs, des Erhabenen, zu stärken, und dass die Welt keinen Bestand hat und dass der Tod ihre Freuden unterbricht und dass er in jeder Stunde erwartet werden muss und dass der Verständige derjenige ist, der sich für sein Jenseitsvorrat anlegt. Wenn seine Erziehung rechtschaffen ist, prägt sich dies in seinem Herzen ein, wie sich eine Gravur im Stein einprägt. Also diese Aspekte, natürlich mit den Jahren, jetzt nicht als kleines Kind, sondern mit den Jahren, wird die Persönlichkeit dann sich so verbessern und veredeln, bis diese Sachen, die Vergänglichkeit der Welt, dass man sich vorbereiten soll auf das Jenseits, bis das eingraviert ist im Herzen eines Menschen. Sahel ibn Abdullah sagte: Ich war 3 Jahre alt und stand nachts auf und schaute dem Gebet meines Onkels Muhammad ibn Sawar zu. Ja, das, hier sehen wir wieder die Vorbildfunktion. Ja, dieses Kind war 3 und manchmal ist es aufgestanden aus dem Schlaf und sah was? Sah, wie sein Onkel betet. Eines Tages sagte mein Onkel zu mir: Erinnerst du dich nicht an Allah, der dich erschaffen hat? Ich sagte: Also gedenkst du nicht Allah? Gedenkst du nicht Allah? Dann sagte ich: Wie soll ich seiner gedenken? Er sagte: Sprich in deinem Herzen 3-mal, ohne deine Zunge zu bewegen: Allah ist mit mir, Allah schaut auf mich, Allah ist mein Zeuge. Ich sprach dies mehrere Nächte, dann berichtete ich es ihm. Da sagte er: Sprich es jede Nacht 11-mal. Ich sprach es, und die Süße dessen fiel in mein Herz. Nach einem Jahr sagte mein Onkel zu mir: Bewahre, was ich dich gelehrt habe, und bleibe dabei, bis du ins Grab trittst. Ich blieb dabei jahrelang und fand eine Süße darin in meinem Inneren. Dann sagte mein Onkel zu mir: O Sahel, wer Allah bei sich hat und er schaut auf ihn und er ist sein Zeuge, kann der ihm ungehorsam sein? Hüte dich vor der Sünde. Dann ging ich zur Koranschule und lernte den Koran auswendig, während ich 6 oder 7 Jahre alt war. Danach pflegte ich mein ganzes Leben zu fasten und meine Nahrung war Gerstenbrot, und später stand ich die ganze Nacht im Gebet. Also er sagt, Grund für seine Entwicklung ist was? Dass er als Kind erzogen wurde. Und zwar wie? Er soll sich daran erinnern, dass Allah ihn sieht, dass Allah ihn hört. Und so hat sein Onkel ihm gesagt: Denke daran. Du sollst es im Herzen sagen, also erinnere dich daran, dass Allah dich sieht, dass Allah dich hört. Und dann hat er ihm gesagt: Wiederhole es auch, sage es: Allah sieht mich, Allah hört mich. Und hier ist ein wichtiger Aspekt: Ist denn nicht verboten, eine bestimmte Anzahl festzulegen bei den Ibadat? Sagen wir denn nicht, wir dürfen eine Ibadah, die nicht festgelegt ist von der Anzahl her, dürfen wir nicht mit einer Anzahl festlegen. Das gilt als Regel. Und eine Ibadah, die an eine bestimmte Anzahl gebunden ist, die dürfen wir nicht mehr ändern in Sachen Anzahl. Ich kann nicht sagen, Maghrib ist 3 Raka'a, machen wir 4. Wir umrunden die Kaaba 7-mal, lassen wir es 8 sein. Und eine Ibadah, die nicht gebunden ist an eine Anzahl, da darf ich nicht sagen, sag 384-mal dies und jenes. So, wie können wir dann das verstehen, was hier gemacht wurde? Und zwar können wir das verstehen, dass dieser Rat des Onkels eine erzieherische Maßnahme war und nicht eine Erfindung einer bestimmten Anzahl, die er immer und ewig beibehalten soll, sodass wir denken, diese Anzahl ist etwas Besonderes. Also, ein anderes Beispiel. Wenn ich sage, guck mal, fang an, 3 Tage zu fasten oder 3 Tage den Koran zu lesen oder fang an, 10 Minuten Koran zu lesen. Wenn ich sage, lies jeden Tag 10 Minuten Koran, ist das jetzt eine Bid'ah? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, lies den Koran 10 Minuten. Dann sagen wir nein, sondern das ist eine Trainingseinheit, die sollst du beginnen, ob es 5 Minuten sind, 10 Minuten, eine Viertelstunde ist. Ich habe dir nicht gesagt, guck mal, wer 10 Minuten Koran liest, das ist super. Das ist der Unterschied zu den Sekten, zum Beispiel die Sufi-Orden, die verschiedenen. Jeder Begründer eines Sufi-Ordens sagt, guck mal, mein Trainingsplan, den müsst ihr einhalten. Wenn ich sage, so und so oft sagt ihr diesen Dhikr, dann müsst ihr ihn, diesen Wird, müsst ihr dann einhalten. Da sagen wir, das ist Bid'ah. Aber wenn jemand sagt, guck mal, ich für mich, oder um meine Kinder zu erziehen, ich fange mit denen an, wisst ihr was? Wir beten einmal im Monat Qiyamul Layl. Warum einmal im Monat? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, betet einmal im Monat Qiyamul Layl. Also wir müssen 2 Sachen unterscheiden. Organisatorisches, das ist keine Bid'ah. Und wenn wir dann aber auf der anderen Seite sagen, nein, nein, diese Methode von der Anzahl her ist bindend, dann ist es eine Bid'ah. Wenn ich sage, wann hast du frei? Ich habe mittwochs frei. Okay? Aus irgendeinem Grund, ich arbeite mittwochs nicht. Also mache ich Qiyamul Layl immer von Dienstag auf Mittwoch. Weil ich kann dann ausschlafen morgens, also kann ich nachts beten. Der andere kommt und sagt, guckt mal, unser Orden, ja, wir erfinden jetzt oder gründen jetzt einen Orden und wir sagen, Mittwoch machen wir Qiyamul Layl. Warum? Ja, weil das ist die Mitte der Woche, wir sind um der Mitte und so weiter und dann erfinden wir irgendeinen Grund. Beim ersten ist es keine Bid'ah, der macht das aber jede Woche mittwochs, also in die Nacht zum Mittwoch. Trotzdem keine Bid'ah. Warum? Weil das organisatorisch ist. Aufgrund seiner Arbeitszeit hat er an diesem Tag Zeit zu beten. Das ist keine Bid'ah. Und so müssen wir die Überlieferungen verstehen, wenn irgendein Sahabi sagt, wie Abu Huraira radiallahu an, ich bitte Allah 4000 Mal um Vergebung. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam 4000 Mal um Vergebung gebeten? Nein. Warum macht es Abu Huraira? Das ist sein Trainingsplan zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist für ihn. Das darfst du gerne machen. Ich fange heute an mit 10 Mal As-Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oder freitags. Ich fange mit, Freitag sollen wir ja mehr machen. Ja, mehr Segenswünsche. Mit was fange ich an? 50.000 Mal. Ich fange an mit 1.000 Mal. Ist das Sunnah, 1.000 Mal die Segenswünsche aufzusagen? Nee, hat der Prophet nicht gesagt, alayhi salatu wassalam. Aber warum fange ich mit 1.000 oder 500 oder ist egal, wie die Zahl ist. Warum fange ich an? Ja, irgendwo muss ich anfangen. Und ich will mich dann verbessern. Das heißt also, organisatorisch, privat für dich, kannst du eine Anzahl festlegen, so wie in diesem Fall. Aber dass wir sagen, diese Zahl, die benutze ich. Warum? Weil Imam XY, Maulana XY, dieser Gelehrte XY, der war so toll und der hat 5 Mal gesagt, deswegen machen wir es auch 5 Mal. Das ist eine Bid'ah. Denn du machst es jetzt nicht aus organisatorischen Gründen, sondern du machst das, weil das irgendein anderer getan hat, damit du näher kommst zu Allah. Und der Einzige, mit dem wir uns vergleichen sollen, damit wir näher kommen zu Allah, ist der Prophet, alayhi salatu wassalam. Aber du machst dir einen Trainingsplan für dich? Okay, bitteschön. Dieser Imam hat einen Trainingsplan für sich gemacht. So verstehen wir das. Wenn er ihm gesagt hat, sag's 11 Mal oder so. Das heißt ja nicht, hör mal zu, das ist eine besondere Zahl und deswegen, nee, fang damit an. Vielleicht mag es sein, dass er sich gesagt hat, ich fange mit einer ungeraden Zahl an. Bitteschön. Aber es ist nicht etwas, was religiös der Hintergrund ist, sondern einfach aus Organisation. So verstehen wir auch ein letztes Beispiel. Die Aussage von Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Er sagt, ich hörte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagen, wer regelmäßig zwischen dem Sunna-Gebet des Morgens, zwischen dem Morgengebet und dem Dhuhr-Gebet 40 Mal Ya Hayyu, Ya Qayyum, La Ilaha Illallah, La Ilaha Illa Ant spricht, dem belebt damit Allah sein Herz. Wer das 40 Mal sagt, nach dem Morgengebet. So, jetzt sagen wir, diese Art und Weise, also 40 Mal das zu sagen, wurde das überliefert vom Propheten, alayhi salatu wassalam? Das ist die erste Frage. Weil einige kommen und sagen, seht ihr, ihr sagt, wir dürfen keine Anzahl festlegen, aber guckt mal, Ibn Taymiyyah selbst hat das getan. Also dürfen wir eine Anzahl festlegen. Hier gibt es zwei Antworten. Erstens, das war organisatorisch. Er hat seinen Wird am Tag und er hat Wird, also seine Tagesdosis am Wicker. Und diese Tagesdosis hat er sich aufgeteilt. 40 da, 40 da, 40. Bitteschön, das ist eine rein organisatorische Sache. Wenn du sagst, ich will am Tag 3 Juz lesen oder 1 Juz lesen, so, dann lese ich 5 Seiten vor Dhuhr, 5 Seiten nach Dhuhr, 5 Seiten vor Asr, 5 Seiten nach Asr, dann habe ich wie viele Seiten gelesen? 20 Seiten. Kann jetzt jemand sagen, Bid'ah, der Nabi sallallahu alaihi wa sallam hat nicht 5 Seiten und dann Dhuhr und Asr. Junge, das ist organisatorisch für mich jetzt. Mein Arbeit, weil nach Asr habe ich so viel zu tun oder dann bin ich kaputt und faul oder lau alam, deswegen, das rein organisatorisch habe ich es aufgeteilt. Das ist keine Bid'ah. Und wenn jetzt Ibn Taymiyyah, jetzt kommt der ein oder andere und sagt, aber wer sagt, dass Ibn Taymiyyah das genau deswegen gemacht hat? Wenn du liest, dass Ibn Taymiyyah sagt, es ist nicht erlaubt, eine Anzahl festzulegen, an mehreren Stellen erwähnt er das, es ist Bid'ah, dass wir eine Art und Weise festlegen, dazu gehört auch die Anzahl. Und jetzt macht das selbst. Dann ist ja klar, was hier gemeint ist. Er meint, wenn man es nicht aus organisatorischen Gründen macht, sondern aus religiösen Gründen. Warum gerade diese Anzahl? Weil diese Anzahl erinnert mich an Allahu A'lam was oder dieser Imam. Dann ist Bid'ah. Aber Junge, ich muss ja irgendwo anfangen und deswegen, dass ich das aufteile, habe ich das so gemacht. Okay, bitteschön. Das ist also eine Antwort, dass wir sagen, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, das waren 40 Mal, weil sein Wird mehr ist und er wollte seinen Wird, die Tagesdosis an Wicker, aufteilen. Die zweite und vielleicht in diesem Fall richtigere Ansicht ist, weil Ibn Taymiyyah, rahimahullah, einen Hadith mitbekommen hat und deswegen macht er das. Und das ist sehr wichtig, barakallahu fikum. Wenn wir Großgelehrte finden und die sagen etwas und wir haben aber keinen Beleg dafür gefunden und du weißt, dieser Großgelehrte achtet sehr darauf, dass er keine Bid'ah macht und bekämpft die Bid'ah mit allem, was er hat und schreibt darüber Werk. So, und jetzt macht er etwas, wo du sagst, Sekunde mal, aber das ist doch, wurde doch nicht überliefert. Dann kann es sehr wohl sein, dass ein Hadith überliefert wurde, aber den wir dann nicht mitbekommen haben. Aber der Hadith ist schwach. Der Hadith ist schwach. Und das ist der Fall. Und zwar Makhul, rahimahullah, überlieferte, dass Abu Ayyub al-Ansari sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer 40 Tage lang seine Taten ausschließlich für Allah, den Erhabenen, macht, dem erscheinen die Quellen der Weisheit auf seiner Zunge. Also, das heißt, es gibt einen Hadith, in dem Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer eine Tat auf diese Art und Weise macht, dem wird Allah azza wa jall eben Wissen geben. So, und es kann sein, dass Ibn Taymiyyah sagt, okay, dann sage ich diesen Dhikr so auf. Das bedeutet also, er hatte eine Basis, eine Grundlage. Ob der Hadith authentisch ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ibn Taymiyyah hat nichts erfunden von sich aus, sondern aufgrund eines Hadiths. Dann können wir natürlich die Gelehrten reden, ist der Hadith authentisch, ist er nicht authentisch. Wenn er nicht authentisch ist, dann sagen wir Rahimallah ibn Taymiyyah, aber das können wir so nicht machen. Nur damit wir sehen, wir sind nicht widersprüchlich. Weil noch einmal, die Sekten, die kommen dann mit solchen Aussagen und sagen, seht ihr, ihr sagt es haram, aber am Ende macht es doch. Oder eure Gelehrten machen es doch. Nee. Ist alles in Ordnung. Alles ist klar. Haben wir einen Hadith? Bitteschön. Aber der Hadith ist schwach. Ja, aber für ihn war er nicht schwach. Das mag ja sein. Ein Gelehrter sagt, der Hadith ist authentisch, der andere sagt nein. Aufgrund verschiedener Betrachtungen, aufgrund verschiedener Beweise. Das war nur jetzt ein kleiner oder vielleicht ein größerer Exkurs, damit wir verstehen, dass dieser Hadith wegen Sahel, dass er dies aufsagen sollte, dass wir nicht sagen, aha, okay, wir dürfen erfinden. Also, kommen wir zum Abschluss der Kindererziehung. Das heißt, du kannst deinem Kind sagen, guck mal, lies 5 Minuten Koran, fang damit an. Oder erinnere dich an Allah. Erwähne 3 Sachen, die dich an Allah erinnern. Warum 3? Schreib sie auf. Warum soll er es aufschreiben? Junge, das sind jetzt erzieherische Methoden. Wir wollen jetzt keine Ibadah hier erfinden, die wir den Menschen nahelegen, sondern das ist eine rein organisatorische Sache. Wenn du einen Plan machst zum Beten deiner Kinder mit Smileys, pro Gebet kriegst du ein Smiley, bei 5 Smileys kriegst du ein Geschenk. Kommt doch kein Mensch und sagt, das ist eine Bid'ah, hat der Prophet nicht gemacht, alayhi salatu wassalam. Junge, unterscheide bitte zwischen dem organisatorischen Verwalten der Ibadah, Aufteilen der Ibadah, und dem anderen, was Bid'ah ist, wer 385 Mal Subhanallah sagt, der ist ein Supermensch. Und wo hast du das? Ist der Unterschied klar? Der eine erfindet einen besonderen Segen aufgrund von Anzahl, aufgrund von irgendetwas anderem, aufgrund von einer Zeit. Wenn wir sagen, guck mal, am Tag von Al-Isra und Al-Mi'raj faste. Warum gerade da fasten? Ja, Isra und Mi'raj. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefastet am Tag von Isra und Mi'raj? Abgesehen davon, dass wir nicht ganz genau wissen, wann. Aber ist ja egal. Selbst wenn wir es wüssten. Genau wie Maulid. Hat das der Prophet getan, alaihi salatu wasallam? Ist das jetzt eine rein organisatorische Sache, dass wir feiern am Maulid? Ja, ich habe keine Zeit gehabt, an den Propheten mich zu erinnern, alaihi salatu wasallam. Die Sira konnte ich nicht lesen, deswegen... Da ist das? Nein, sondern sie sagen, weil das ein besonderer Tag ist. Also hast du den Grund erfunden. Das ist nicht rein organisatorisch. Wenn wir sagen, heute ist Donnerstag, oder nicht? Wenn wir sagen, donnerstags machen wir hier in dieser Moschee einen Vortrag. So, ist das jetzt eine Bid'ah oder ist es rein organisatorisch? Also bitte unterscheidet das Organisatorische vom Religiösen, damit wir nicht die Sachen vermischen und keinen Durchblick oder Überblick haben, was ist Bid'ah, was ist nicht Bid'ah. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Und zwar erwähnte der Autor die 2 Begierden, ja, 2 größten Begierden. Wir haben ja die Krankheitserreger sind ja 2. Einmal Scheinargumente, einmal Begierden. Shubuhat, Scheinargumente, Irrlehren. und Shahawat, Begierde. Und wir reden jetzt über die Begierden. Und es gibt viele. Aber diese Begierden lassen sich zusammenfassen oder strukturieren in zwei große Begierden. Begierde des Magens und Begierde des Geschlechtsteils. Das sind die zwei großen Begierden. Wenn du siehst, warum sündigen Menschen? Warum sündigen? Warum sündigen sie? Diebstahl, Betrug, Banken, Zinsen und so weiter. Warum? Mord am Ende kommt. Warum? Wegen Geld. Und für was? Entweder damit er isst und trinkt, also ein Leben in Saus und Braus, oder wegen zum Beispiel Frauen, damit er eben im Haram mit Frauen leben kann und es sich leisten kann. Das heißt nicht, dass es gar keinen anderen Grund gibt, aber die meisten Sünden. Manche fangen an zu rauchen, nur um zu beweisen vor den Mädels, boah, guck mal, ich bin so cool und so weiter, und zack, hat er angefangen zu rauchen. Oder jetzt Drogen. Der muss zeigen, der hat's auch drauf, und deswegen, ha, guck mal, das ist so ein Feigling, der macht, okay, gib mir die Kippe und zack, und was war der Beweggrund? Er muss hier zeigen, dass er's drauf hat. Vor wem? Vor den Mädchen. Das heißt also, nicht jede Sünde, aber die meisten. Und das kommt von wo? Also dieser Hinweis haben die Gelehrten von wo? Vom Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er sagt, wisse, wer das Jenseits mit seinem Herzen in der Gewissheit erblickt, wird notwendigerweise sein Verlangen darauf richten und der Welt entsagen. Denn wer einen wertlosen Stein besitzt und dann eine kostbare Perle sieht, dem bleibt kein Verlangen mehr nach dem Stein. Wenn man ihm dann sagt, verkaufe diesen Stein für die Perle, so beeilt er sich damit. Das heißt also, wenn wir wissen, vernachlässige Haram, verlasse Haram, und dafür bekommst du Gewaltiges, dann wird das einfach sein für dich. Aber du musst erkennen, dass der Haram wertlos ist. Das ist ja das Problem. Dass die Sünde wertlos ist. Solange du nicht erkennst, dass sie wertlos ist, wirst du es nicht umtauschen. Stell dir vor, dieser Stein, jemand sagt, nee, das ist kein Stein. Junge, mach die Augen auf, das ist ein Stein. Nix, das ist, der ist so wichtig und der ist, da kriegst du richtig viel Geld dafür. Junge, du kriegst keinen Cent, das ist ein Stein. Wenn er nicht erkennt, dass es ein bloßer Stein ist, wird er nicht sagen, okay, ich tausche ihn um gegen diese kostbare Perle. Und wisse, wer von Allah subhanahu wa ta'ala das Erwachen zu dieser Erkenntnis geschenkt bekommt, für den gilt, für das Beschreiten der Übungen gibt es eine Bedingung. Also, wenn du dich trainieren willst im Iman, gibt es die Bedingung, die man unbedingt vorausschicken muss, und zwar eine feste Zuflucht, an der man sich festhalten muss, und eine uneinnehmbare Festung, in der man sich zurückziehen muss. Also, du musst diesen Entschluss haben, zu flüchten hin zu Allah, und du brauchst einen Bunker, damit diese Angriffe des Scheitans dich nicht treffen. Du musst dich verstecken vor dem Scheitan. Die Bedingung besteht darin, den Schleier durch das Meiden der Sünde zu heben. Also noch einmal, dieser Mensch, der erkennt nicht, dass das ein wertloser Stein ist, der ist blind, da ist ein Schleier. Dieser Schleier muss weg. Er sagt, die Zuflucht, wie kann ich jetzt flüchten, besteht in einem Scheich, einem Erzieher. Wir brauchen Erzieher, die uns erziehen, die uns sagen, so geht's nicht, mach das nicht. Der ihn auf den Weg weist, damit ihn die Satane nicht auf den verschiedenen Pfaden überfallen. Die Festung besteht in der Zurückgezogenheit, und zu deren Aufgaben gehört, dem eigenen Verlangen zuwiderhandeln, das häufige Gedenken, Dhikr und die maßvolle Verrichtung der festgelegten Ibadat. Also er sagt, diese Festung, aus was besteht sie? Einmal deine Begierde zuwiderhandeln. Also du hast die Begierde, ich will was machen, was haram ist. Widersetze dich dieser Begierde. Zweitens, dass du Allah häufig gedenkst. Und drittens, dass du eben die Ibadat machst, denn diese Ibadat sind Trainingseinheit. Er sagt, die Begierde des, also es gibt ja zwei Begierden, Begierde des Bauches und Begierde des Geschlechtstriebes. Die Begierde des Bauches gehört zu den größten Verderben bringenden Ursachen. Durch sie wurde Adam alayhi salam aus dem Paradies vertrieben. Aus der Begierde des Bauches entstehen die Begierden nach dem Geschlecht und die Gier nach Besitz. Und daran schließen sich viele Übel an. Und alle sind sie Folgen der Überfülle beim Essen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, der Gläubige ist in einem Magen und der Ungläubige ist in sieben Mägen. Oder mit einem Magen und der andere, der Ungläubige, mit sieben Mägen. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Sohn Adams füllt kein Gefäß, das schlimmer ist als sein Magen. Es genügt dem Sohn Adams, also dem Menschen, einige Bissen zu essen, die seinen Rücken oder seinen Körper gerade halten. Wenn es aber unbedingt sein muss, dass er noch mehr isst, also er sagt, der Mensch braucht nicht viel. Und das stimmt. Also der Mensch an sich, so hat uns Allah erschaffen, dass wir überleben können in Notsituationen. Du brauchst nicht viel, um zu überleben. Aber jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber wenn du mehr essen willst als nur zum Überleben, dann gilt was? Ein Drittel für Essen, ein Drittel für Trinken, ein Drittel für Atmen. Das ist die gerechte Aufteilung. Uqba al-Rasibi sagte, ich trat bei al-Hasan al-Basri rahimahullah ein, während er gegessen hat. Und er sagte, komm, iss. Ich erwiderte, ich habe so viel gegessen, dass ich nicht mehr essen kann. Da sagte er, Subhanallah, kann ein Muslim so viel essen, dass er nichts mehr essen kann? Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, sagt, wie du hast so viel gegessen, dass nichts mehr reinpasst? Normalerweise sagt er, ein Muslim isst nicht so viel, dass er nichts mehr essen kann. Man beendet das Essen, aber da ist noch ein bisschen Platz. Eine Gruppe der Enthaltsamen, sagt jetzt der Autor, hat im Übermaß die Einschränkung beim Essen und die Geduld beim Hungern übertrieben. Also er sagt jetzt auf der anderen Seite, also es gibt Leute, die essen zu viel, und es gibt Leute, die essen zu wenig. Wir haben an anderer Stelle dieses Buches das Festhalten ihres Weges erläutert. Also er hat ja, das haben wir schon erwähnt, bei der Dunya sollen wir den Mittelweg einnehmen, weder übertreiben noch untertreiben. Die Stufe der Gerechtigkeit beim Essen besteht darin, die Hände vom Essen zurückzuziehen, während noch ein Rest an Verlangen bleibt. Das beste Maß ist dabei das Wort des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Dreiteilung. Also in drei Drittel. Das Essen im Maß der Gerechtigkeit erhält den Körper gesund und vertreibt Krankheiten. Dies bedeutet, man nimmt Speise zu sich, solange man Appetit hat und hört auf, während man sie noch begehrt. Also nicht erst, dieses Sättegefühl soll nicht eintreten. Also du merkst ja mit der Zeit, okay, Hunger wird weniger, aber gesund. Das wissen wir heute ja auch medizinisch, gesund ist, dass du nicht so viel isst, bis du
dieses Sättegefühl hast, sondern ein bisschen vorher. Er sagt aber, ständige Reduzierung im Essen schwächt jedoch den Körper. Manche haben ihre Mahlzeiten so sehr vermindert, dass sie die Pflichthandlung nicht mehr verrichten konnten. In ihrer Unwissenheit meinten sie, das sei eine Tugend. Doch das ist es nicht. Wenn die Rede vom Lob des Hungers ist, also wenn einige Ulama oder Salaf sagen, Hunger ist etwas Gutes, dann meinen sie den mittleren Zustand und nicht das Untertreiben, gar nichts mehr zu essen. Und deswegen ist es ja im Islam verboten, das Fasten fortzusetzen nachts. Also dass du 24 Stunden fastest, ist verboten. Du musst dein Fasten brechen. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, dieser Ummah geht es so lange gut, solange sie ihr Fasten zügig brechen. Also sobald Maghrib ist, sobald die Sonne untergegangen ist, isst er. Nicht erst eine halbe Stunde später. Warum? Damit du nicht isst, wann du willst, sondern du isst, wann Allah will. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte ja, wir sollen Sahur machen, kurz vor dem Morgengebet. Solange wir Sahur verspäten, und natürlich nicht nach Morgengebet, noch vor Morgengebet, aber nicht vor dem Schlafengehen, weißt du was, ich mache Suhur jetzt, nee, sondern vor Salat Subh isst du ein Happen. Warum? Damit nicht du entscheidest, wann du isst. Nicht deine Seele soll sagen, weißt du was, ich esse jetzt. Nein. Aber ich kann jetzt was essen. Aber nein, ich esse jetzt. Ich gehorche Allah. Wenn wir Allah gehorchen, wann wir essen und wann wir aufhören, dann doch erst recht, wann wir nicht sündigen. Das ist eine Trainingseinheit. Und deswegen sollen wir uns daran halten. Auf jeden Fall, der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, Fasten fortzusetzen, im Sinne von durchzufasten, auch nachts, also nach Maghrib. Er selbst hat das getan, alaihi salatu wasallam, aber er sagte, Allah ernährt mich. Das ist also eine Ausnahme, eine Besonderheit des Propheten, alaihi salatu wasallam. Er sagt nun, das Üben, also dieses Iman-Training im Brechen der Begierde des Bauches besteht darin, wer sich an ständige Sättigung gewöhnt hat, der soll seine Nahrung nach und nach ein wenig vermindern. Und das ist eine Regel bei allen Begierden. Nach und nach. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ich esse nichts mehr. Sondern verringere, ich schlafe, ich übertreibe im Schlafen. Ich übertreibe im Reden. Ich übertreibe in der Faulheit. Gut, Faulheit ist ja immer schlecht. Aber ich übertreib's. Was ist die Lösung? Verringere diese Sache. Du kannst nicht sagen, ich schlafe immer 12 Stunden, also jetzt schlafe ich nur noch 2 Stunden. Sowas geht nicht. 12 Stunden? 11 Stunden. Aber 11 Stunden ist zu viel. Ja, aber du schläfst 12. Natürlich, wenn jemand nur 6 Stunden schläft, und da sagen wir ihm nicht, schlaf 11 Stunden. Aber wir haben es jetzt mit jemandem zu tun, der schläft 12 Stunden. Also sagen wir ihm, schlafe 11. Sitzt das jetzt, Alhamdulillah, nur noch 11? So, jetzt 10. Sitzt das jetzt, Alhamdulillah, und jetzt nur noch 9. Jetzt nur noch 8. Das heißt also, du sollst deine schlechten Gewohnheiten langsam ändern. Wir reden jetzt nicht über Sünden. Wir reden nicht über Sünden, ja. Wir reden über Sachen, natürlich, wenn du Subh verschlafen hast, ist eine Sünde. Aber wir reden, Allahu a'lam, gehen wir mal davon aus, im Winter ist Salat al-Isha um 6, der Junge, der schläft um 6 bis 6. Ja, 12 Stunden. Und Subh ist ja nach 6 Uhr. Dann sagen wir, Junge, willst du dein Leben verschlafen? Ja, nimm nur so viel, wie es sein muss. Das heißt also, man soll sachte diese Sachen ändern. Er sagt, und das Beste ist stets die Mitte. So ist es vorzuziehen, so viel zu essen, dass es weder an der Verrichtung der gottesdienstlichen Handlungen hindert, noch die Kräfte schwächt, sodass der Essende weder Hunger noch Völlerei verspürt. Dann wird der Körper gesund, der Eifer sammelt sich und der Verstand wird klar. Wann immer das Essen aber vermehrt wird, führt es zu viel Schlaf und zu einer Abstumpfung des Verstandes. Der Deutsche sagt ja auch, voller Magen studiert nicht gern. Das ist ja bekannt. Also der Magen ist voll, Konzentration sinkt und deswegen kann man auch nicht richtig lernen. Dies geschieht, weil die Dämpfe im Gehirn zunehmen, bis sie die Stelle des Denkens und des Dhikr überlagern und es bringt weitere Krankheiten hervor. Wir wissen ja heutzutage, die Krankheiten, die Luxuskrankheiten, es gibt ja Krankheiten, die gibt es nur bei Leuten, die viel sich viel leisten können. Wie Diabetes Typ 2 jetzt, nicht Typ 1. Typ 1 ist ja, die können nichts dafür. Aber Typ 2, natürlich, es geht jetzt nicht darum, dass man die Menschen verspottet. Menschen, die Probleme haben mit dem Essen, ja, das ist eine Krankheit. Adipositas ist eine Krankheit. Und deswegen mach dich nicht lustig über Leute. Abnehmen ist keine einfache Sache. Und deswegen, oder Sucht zu haben, ist keine einfache Sache. Und es mag sein, dass sie vielleicht in einigen Jahren nicht auf die Ernährung geachtet haben, aber du kannst ihnen nicht sagen, nimm mal ab, als ob das ein Knopf ist und das war's. Der Körper ist so eingestellt, dass er bei einer bestimmten Menge an Fett, wenn du dann es reduzierst, er sofort, und wenn du kalorienarm isst, versucht er daraus Fett zu machen. Diese Fettpolster müssen wieder gefüllt werden. Für ihn ist es eine Hungersnot. Deswegen mach dich nicht lustig über Menschen. Egal was für eine Krankheit sie haben. Ja, es ist eine Sucht. Ja, und deswegen muss man das auch natürlich versuchen zu behandeln. Möge Allah die Kranken heilen. Auf jeden Fall. Er sagt, und er soll sich dafür hüten, beim Verlassen mancher Begierde die Krankheit der Augendienerei in sein Herz, dass die Augendienerei in sein Herz eindringt. Also das ist auch eine sehr wichtige Sache. So, jetzt, Alhamdulillah, du hast es geschafft, du schläfst nicht mehr so lange. Du hast es geschafft, du bist nicht mehr so faul. Du hast es geschafft, du isst nicht mehr so viel. Und jetzt bekommst du aber eine andere Krankheit. Boah, bin ich toll. Boah, ich hab's drauf. Ihr arme Leute hier. Aber ich bin, bitteschön, jetzt hast du eine andere Krankheit. Und zwar die Krankheit der Hochmut. Krankheit der Selbstgefälligkeit. Und da ist die Frage, was ist nun besser? Lieber ist man demütig und bescheiden und kämpft gegen diese Sucht, als dass man diese Sucht nicht hat und man ist hochmütig. Und deswegen sagen einige, wie Ibn Taymiyyah und andere, sagen, es mag sein, dass eine Sünde ins Paradies führt und eine gute Tat in die Hölle. Hier sollen wir jetzt sündigen? Nein. Aber was ist gemeint? Derjenige, der sündigt, dem tut es so sehr leid, dass er so dagegen ankämpft und so viel Gutes tut, dass er am Ende viel mehr Hasanat hat als die Sünde. Der andere denkt, der wär's und ist so hochmütig und der Sündenzähler läuft und vielleicht spottet er über andere, lästert über andere und die Sündenzähler laufen, sodass er am Ende in die Hölle kommt, möge Allah uns davor bewahren. Denn manche von ihnen kauften die Dinge der Begierde und hängten sie in ihr Haus, während sie doch in Wirklichkeit darauf verzichteten, um so ihre Enthaltsamkeit zu verbergen. Dies ist die höchste Stufe des Verzichts. Der Verzicht auf den Verzicht, indem man dessen Gegenteil zeigt. Das ist die Tat der Wahrhaftigen, denn sie geben ihre Seele den Becher der Geduld doppelt zu trinken. Und der zweite Schluck ist bitterer. Also sie unterlassen es und unterlassen die Prahlerei. Also sie unterlassen diese Begierde und unterlassen die Prahlerei damit. dass du auf dem Boden bleibst. Was aber die Begierde des Geschlechtstriebes betrifft, so wisse, dass die Begierde der geschlechtlichen Vereinigung wurde dem Menschen aus zwei Gründen auferlegt. Also warum gibt es überhaupt diesen Trieb? Der Trieb nach dem anderen Geschlecht. Erstens wegen der Nachkommenschaft. Gäbe es diesen Trieb nicht, gäbe es keine Menschen mehr. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat das im Menschen in die natürliche Veranlagung gelegt, damit die Fortpflanzung fortgeführt wird. Zweitens, und hört euch mal diesen Aspekt an, er sagt, damit er eine Lust erfährt, an der er die Freuden des Jenseits messen kann. Subhanallah. Was für ein Blickwinkel. Allah Azza wa Jalla hat dir einige Formen des Genusses gegeben, ob Essen, Trinken, Frauen, alles im Halal natürlich, wir reden jetzt nicht um Haram. Warum gibt's da Genuss? Warum hat Allah darin ein Genuss? Du könntest ja essen und trinken, ohne etwas zu genießen. Aber warum genießt du es? Es macht Spaß, es macht dir Freude. Damit du einen Einblick bekommst am Spaß oder über den Spaß im Jenseits. Wenn das in der Dunya schon Spaß macht, schön ist, was ist dann Yawm al-Qiyam? Wenn du Landschaften siehst in der Dunya und es gefällt dir, Allah hätte uns so erschaffen können, wir sehen die Landschaften, okay, Wasserfall, ja. Aber wenn du was siehst, du fühlst so Ruhe, Geborgenheit, dir geht's richtig gut, Glückshormone steigen. Warum auf einmal? Du hast einen Wasserfall gesehen. Er sagt, Allah hat das gemacht, damit du weißt, oder damit, du wirst es nicht 100% wissen, aber damit du annähernd darüber nachdenken kannst, es gibt Genuss im Paradies. Denn was man seinem Wesen nach nicht gekostet hat, dahin strebt die Sehnsucht auch nicht mit Stärke. Was du nicht kennst, wirst du auch nicht verlangen. Doch wenn diese Begierde nicht in das rechte Maß zurückgeführt wird, bringt sie viele Übel und Prüfungen mit sich. Wäre das nicht so, dann wären die Frauen nicht, oder dann gehörten die Frauen nicht zu den Fallen des Shaitan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe nach mir unter den Menschen keine Versuchung hinterlassen, die für die Männer schädlicher ist als die Frauen. Und das gilt natürlich auch andersherum. Für die Frauen ist die größte Versuchung was? Die Männer. Was heißt dieser Hadith? Oder warum heißt das, Frauen sind schlimme Geschöpfe? Natürlich nicht. Die Islamkritiker versuchen natürlich solche Hadithe zu nehmen und versuchen es immer schlecht darzustellen. Sünden, die man begeht, alle Sünden sind nicht in der natürlichen Veranlagung vorhanden. Außer der Trieb zur Frau. Wird ein Mensch geboren mit einem Trieb zu Alkohol? Wird ein Mensch geboren mit einem Trieb zum Morden? Wird ein Mensch geboren mit einem Trieb zum Zins? Nein. Es gibt keine Sünde, wo der Trieb, nicht die Sünde selbst, aber der Trieb veranlagt ist, außer der Trieb zu Frauen oder bei den Frauen eben zu den Männern. Deswegen ist das Gefährlichste. Das steckt in dir drin. In dir steckt nicht drin, ich brauche unbedingt einen Kredit. Also wenn ich jetzt keinen Kredit habe, boah, ich kann jetzt nicht schlafen. Aber jedermann, wenn er eine schöne Frau sieht, ist es Fitna für ihn. Jeder Mensch, eine Frau, sieht sie einen schönen Mann, ist es eine Fitna. Das ist so im Menschen veranlagt. Aber nicht jeder Mensch sieht eine Alkoholflasche, das ist Alkohol, huiuiui. Nein. Natürlich kann es eine Sucht geben, aber die ist nicht veranlagt bei dir. Aber der Trieb zu Frauen, beziehungsweise bei den Männern, Trieb zu, also das ist ja bei den Männern, und bei den Frauen der Trieb zu Männern, das ist veranlagt. Also was ist am gefährlichsten für den Menschen? Die Sünde von Alkohol, die Sünde des Zinses, die Sünde des Mordes oder die Sünde, mit Frauen zu reden im Haram. Die Sünde, eine Beziehung zu haben mit einer Frau im Haram. Und wie gesagt, andersrum. Es gilt ja nicht nur für Männer, dass sie eine Versuchung haben namens Frauen, sondern Frauen haben eine Versuchung namens Männer. Also hat das gar nichts zu tun damit, dass Frauen gefährliche Geschöpfe sind. Sondern es geht darum, dass diese Versuchung in dir veranlagt ist. Warum ist sie veranlagt? Ja, damit es Fortpflanzung gibt. Das ist ja ein Grund. Aleykum salam. Einer der Rechtschaffenen sagte, wenn mir jemand den Schatz eines ganzen Hauses anvertraut, würde ich glauben, dass ich die Treue darin bewahre. Stell dir mal vor, du hast einen ganzen Tresor voller Geld. Da gibt's, er sagt, also ich habe nicht diesen Drang, weißt du was, dann nehme ich was. Natürlich gibt's Leute, die fürchten nicht Allah und klauen. Aber es geht jetzt darum, ist das bei ihm natürlich veranlagt? Nee. Doch wenn er mir eine Frau anvertraut und alleine mit ihr eine Stunde zu sein, würde ich meiner selbst nicht trauen. Ich würde mir selbst nicht trauen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ein Mann und eine Frau alleine sind, ist der Dritte Ash-Shaytan. Und das gilt nicht nur für reale Räume, sondern auch virtuelle Räume. Das heißt, im Chatten, ja, und so weiter, ist auch eine Khalwa. Du darfst nicht mit einer Frau alleine chatten. Weil dann kannst du Gefühle austauschen, obwohl es nicht deine Frau ist. Und das ist Haram. Das bedeutet also, auch da ist es ein Problem. Ja, aber was ist, wenn jetzt eine Frau hat gefragt, ich antworte oder versuche, so gut es geht, dem zu entgehen. Manchmal geht es nicht. Okay, dann reiß dich zusammen und wisse, das ist eine Gefahr. Nicht die Frau. Shaitan ist die Gefahr. Du bist die Gefahr. Also sagt er, gib mir Millionen, ich habe keine Angst. Gib mir eine Frau, Junge, dann... Nicht, dass es sofort zu Sinne kommen muss. Diese Gelehrten, die haben doch Angst vor einem Blick. Also nicht denken, die wir denken, ja, aber Sekunde, es muss ja nicht zum Sinne. Junge, in Jahannam kommt man auch, wenn man nicht Sinne begangen hat, ja. Du hast ein Wort gesagt, was du nicht sagen darfst. Du hast einen Blick gemacht, den du nicht machen darfst. Das sind Sünden. Und diese Menschen sind so gottesfürchtig, dass sie diese Sünden nicht begehen wollen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Mann soll sich mit einer Frau alleine zurückziehen, denn der Dritte unter ihnen ist Ash-Shaytan. Er sagt, mitunter treibt die Ausschweifung in dieser Begierde den Menschen so weit, dass sein ganzes Streben nur noch auf den Genuss mit Frauen gerichtet ist. Das ist unsere Zeit. Filmindustrie, Musikindustrie, Werbeindustrie dreht sich um was? Um dieses Thema. Nur um dieses Thema. Dass man diese Begierde stillt. Er sagt also, es kommt dazu, dass einige diese Begierde haben, sodass sein ganzes Streben nur noch auf den Genuss mit Frauen gerichtet ist.
Möge Allah uns bewahren.
Das lenkt ihn ab vom Gedenken an das Jenseits und kann ihn sogar zu den Sünden der Unzucht, also Zina, führen. Er sagt, bei vielen Menschen tritt auch die Liebe zum Geld, zur Macht, zum Spiel mit Würfeln oder Schach, zum Musizieren und Ähnlichem auf. Also er sagt, es gibt noch andere Triebe. Diese Dinge bemächtigen sich des Herzens oder der Herzen, sodass sie nicht mehr davon loskommen. Das sind alles Sünden. Also wie gesagt, diese zwei großen Sünden, Begierden meine ich, Magen und Geschlechtstrieb, sind nicht die einzigen. Aber wenn wir sehen, die Welt, die meisten Sünden sind wegen diesen beiden Sachen. Aber es gibt noch andere. Es gibt den Trieb nach Spiel, ja, Zeitvertreib, unnötiges Gerede. Das sind alles. Ich will mitreden. Ich will mich beweisen. Das sind auch Triebe. Möge Allah uns vor allen Trieben bewahren. Dabei ist es leicht, sich am Anfang vor solchen Dingen zu bewahren. Also das sind auch wieder sehr weise Worte. Er sagt, es ist leicht, sich am Anfang vor solchen Dingen zu bewahren. Also dass dieser Trieb zur Sucht wird. Du hast einen Trieb und jetzt ist die Frage, wie kann ich wegkommen? Er sagt, zu Beginn ist es einfach. Doch wenn sie erst einmal fest verwurzelt sind, diese Triebe, bedürfen sie einer schweren Behandlung, Suchtbehandlung, die oft nicht einmal mehr gelingt. Das ist wie jemand, der das Zügeln des Pferdes vornimmt, wenn er es geradewegs auf ein Tor zugeht, wenn es, das Tier, geradewegs auf ein Tor zugeht, das es betreten will. Wie leicht ist es, es gleich am Anfang zurückzuhalten. Aber wer es erst geschehen lässt, bis es hineingegangen und darüber hinausgegangen ist und dann es am Schweif packt, um es zurückzuziehen, welch großer Unterschied liegt zwischen beiden Fällen. Also was sagt er? Er sagt, wenn du ein Pferd hast und du hast einen Stall und du willst jetzt nicht, dass das Pferd da reingeht. Es ist einfacher, es zur Seite zu schieben, bevor es drin ist. Aber wenn das Pferd da drin ist, dann viel Spaß, wenn du es rausziehen willst. Da brauchst du viel mehr Anstrengung. Das heißt, bevor es reingegangen ist, führ es in eine andere Richtung. Ist viel einfacher, da am Zügel, zack, nach rechts, nach links. Aber wenn es drin ist, viel Spaß. Und genauso ist es mit deiner Seele. Deine Seele hat einen Trieb, es bewegt sich. Lenke es zum Halal. Und das geht nur, indem du es beschäftigst. Es geht nicht anders. Du musst deine Seele beschäftigen mit Halal, ansonsten beschäftigt es dich mit Haram. Das heißt also, Trieb beim wegen Frauen heiraten. Und deswegen müssen die Eltern dafür sorgen, dass ihre Kinder heiraten können. Natürlich, die alt genug sind, meine ich jetzt. Aber leider findest Jugendliche, sind 20, und da sagt der Vater, bist noch ein kleines Kind. Also, Zina könnte er begehen. Nö, astaghfirullah. Yusuf alayhi salam, Yusuf sagte was? Mein Herr, wenn du mich nicht rettest, werde ich schwach. Das ist ein Prophet. Wie kann ein Vater oder eine Mutter mit seinen Kindern, also ich rede jetzt von Jugendlichen, sagen wir mal, ja, 20, wie kannst du sagen, hab Geduld? Hab Geduld wo? Die Schule ist eine Disco. Also wenn du sagst,
Na, Alhamdulillah, also meine Kinder, meine Tochter, Alhamdulillah, die gehen nicht zur Disco. Doch, gehen sie. La, astaghfirullah, die gehen nicht. Doch, gehen sie. Die Schule ist Disco. Wie wird sich dort angezogen? Was wird dort gemacht? Okay, da steht keine Disco-Kugel. Okay. Aber ansonsten, alles andere ist dort. Was ist also die Lösung? Heiraten. Besonders in diesem Land. Wovor hast du Angst, dass sie auf der Straße übernachten? Alhamdulillah, in Deutschland kriegt jeder eine Wohnung. BAföG, Allahu A'lam, was und so weiter. Ja, der kann sich da nicht konzentrieren und dann kann er sein Studium nicht fertig machen und dann, und dafür soll er in Jahannam lieber. Durch die ganzen Sünden. Es geht noch einmal nicht darum, dass jeder Zina begeht. Möge Allah unsere Jugend bewahren. Aber es geht doch schon jeder Blick. Oder du, Vater, Hand aufs Herz. Senkst du immer deine Blicke? Möge Allah uns erziehen. Möge Allah uns stärken. Aber was du nicht kannst, warum erwartest du, dass deine Kinder es können, die im Alter sind, wo eben diese Triebe am stärksten sind? Also warum erlaubst du ihnen nicht zu heiraten? Manche haben überhaupt keinen Grund. Warum? Weil er noch Studium macht, weil er macht noch Ausbildung. Wo liegt das Problem? Dann leben sie zu. Wie viele leben von den Nichtmuslimen, leben im Haram und sind Azubis und sind Studenten und werden Professoren, Doktoren. Warum kann das jemand, der sündigt und jemand, der im Halal lebt, geht nicht? Und deswegen, eine der Gründe, warum es überhaupt zu diesen Sünden kommt, ist, weil man nicht heiraten lässt. Das hat der Prophet gesagt, alaihissalatu wassalam. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand kommt, dessen Religion und Charakter euch gefällt, dann gebt ihm zum Heirat. Das ist ein Befehl. Wenn jemand kommt, der ist anständig und religiös, er gefällt euch, dann gebt ihm Befehlsform. Wenn ihr es nicht tut, wird sich Unheil verbreiten. Und das ist das Problem. Und heutzutage ist ja nicht nur Disco und so, bitteschön, TikTok und Instagram und so, ist auch noch dazu. Und, nee, ist zu jung zum Heiraten. Entschuldige, geht's dir noch gut? Bei allem Respekt. Wo lebst du? Lebst du auf dem Jupiter, wo es keine Menschen gibt? Mach die Augen auf. Tu deinem Kind das nicht an, dass sie tagtäglich zugrunde gehen, weil sie ganz genau wissen, sie leben in der Sünde. Und nochmal, in der Sünde nicht gleich Sinne, sondern Sünde, er hat die gesehen. Und dann mag sein, er, Allahumma barik, ist ein Anständiger. Aber die Shayatin um ihn herum, die eine schreibt ihn an, die eine redet mit ihm und will ihn und wie wär's und so. Und er sagt, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bis wann? Die nächsten 10 Jahre? Deswegen, die Eltern sind mit Schuld, wenn sie Grund sind, dass ihre Kinder nicht heiraten können. Und dann in Sünde fallen. Jeder ist für seine Sünde selbst verantwortlich, ja, aber es gibt eine Mitschuld. Man sanna sunnatan sayyi'a fa'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yawm al-qiyamah. Wer eine schlechte Sache einführt, der bekommt die Sünde dafür, er hat sie getan, und die Sünde aller, die ihn darin folgen. Du hast gesagt, nein, er ist bereit, er kann heiraten. Salam alaikum, ich möchte heiraten. Und du sagst nein. Warum? Nee, zu jung. Und wir reden noch einmal, 20 aufwärts. Ja? Also wir reden jetzt nicht Kinder, Kleinkinder. Wir reden nicht darum. Wir reden über Jugendliche, der hat sein Abi, der ist mitten im Studium, der ist mitten in der Ausbildung. Oder von mir aus ist er 18, 19. El Muhim oder sie. Nein, geht nicht. Warum nicht?
Ich habe auch erst mit 30 geheiratet. Habibi, bist du der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir dir folgen sollen? Ist dein Leben Koran, dass wir dir folgen müssen? Allah barik, möge Allah deine Ehe segnen. Du hast mit 30 geheiratet, müssen jetzt alle anderen mit 30 heiraten. Erlaube doch den anderen mit 20 zu heiraten, wo ist das Problem? Unterstütze sie. Das ist geboten, damit wir unsere Kinder von der Begierde dieses Geschlechtstriebes bewahren. Aber wir können nicht erwarten, alle sollen die Blicke senken und immer der Sünde Nein sagen, aber sie leben mitten in der Sünde, mitten in der Versuchung. Deswegen mögen die Eltern Allah fürchten. Mögen die Eltern Allah fürchten, sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Jugend bewahren, die Jungen wie die Mädchen. Möge Allah Azza wa Jal ihren Iman stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Glauben schmackhaft machen. Möge Allah sie von den Sünden bewahren. Möge Allah den Geschmack der Sünde von ihnen, ihren Herzen wegnehmen. Möge Allah Azza wa Jal sie ihnen erlauben zu heiraten. Möge Allah Azza wa Jal die Eltern recht leiten, auf dass sie die Ehen erleichtern. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.